Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes Wort für den heutigen Sonntag aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 9 bis 17. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Herr Jesus Christus, das ist dein Wort für uns an diesem Morgen. Öffne du unsere Herzen und Sinne für das, was du uns sagen willst. Wir danken dir dafür. Amen. Unser Predigtext heute Morgen, er nimmt uns mit auf eine Baustelle, die Gemeindebaustelle. Nicht nur die Gemeinde in Korinth war so etwas wie eine Großbaustelle, auch unsere Gemeinde hier auf der Hensoldshöhe ist so eine Baustelle. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es bei uns oder damals in Korinth so vieles im Argen liegen würde. Nein, Gemeinde Jesu ist immer im Bau, under construction. Gemeinde ist nie am Ziel, sondern immer auf dem Weg. Da bleibt immer einiges zu tun. Darum werden Mitarbeiter gebraucht. Wir, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, schreibt Paulus. Ursprünglich meint er mit diesem Wir sich selber und seinen Kollegen Apollos. Paulus gründete die Gemeinde in Korinth und Apollos hatte darauf aufgebaut, weitergebaut. Aber jetzt waren die beiden weitergezogen und die Gemeinde war für sich selber verantwortlich. Von Zeit zu Zeit kamen zwar noch Wanderprediger vorbei, so wie damals üblich, und unterstützten die Gemeinde für einige Zeit. Doch ansonsten musste die Gemeinde für sich selbst sorgen. Deshalb rief der Apostel zur Mitarbeit auf. Die Christen in Korinth arbeiten auf dem Ackerfeld ihrer eigenen Gemeinde. Einige Kapitel später im Korintherbrief, da verdeutlicht Paulus das. Da listet er die verschiedenen Charismen auf, unterschiedliche Gaben, die Gott in die Christen hineingelegt hat. Jede Gabe steht für einen Dienst. Jede Gnadengabe ist mit einer Aufgabe verbunden, die dazu dient, dass die Gemeinde gebaut wird, sich entwickelt, zu einem wunderschönen Bau wird. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Das sind darum wir alle, die wir uns zur Gemeinschaft hier auf der Hensoldshöhe zählen. Das sind nicht nur die Hauptamtlichen, das sind nicht nur die, die schon in der Mitarbeit stehen. Ein Mitarbeiter Gottes ist jeder, den Jesus in seine Nachfolge gerufen hat. Jeder Gläubige ist auf das Ackerfeld seiner Gemeinde gerufen, in der er seine geistliche Heimat hat. Er trägt dazu bei, dass die Gemeinde sich entwickelt, dass sie wächst, dass sie gebaut wird. Haben Sie entdeckt, welches Vertrauen darin steckt? Welche Ehre der große, allmächtige Gott beteiligt uns an seiner Mission. Er will mit uns und durch uns Menschen retten und zum Glauben an Jesus Christus führen. Er will mit uns und durch uns Menschen helfen, dass ihr Leben gelingt und sie zur Ehre Gottes leben. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Das heißt dann aber auch, nur konsumieren. Das ist eine fragwürdige Einstellung. Wer nur konsumiert, der lässt die Gabe, die Gott ihm gegeben hat, brachliegen. Haben Sie Ihren Platz und Ihre Aufgabe in der Gemeinde Gottes schon gefunden? Sie werden gebraucht. Ohne Sie fällt jemand in Gottes Mitarbeiterteam und auch ganz konkret in unserer Gemeinde hier auf der Hensoldshöhe oder in der Gemeinde, zu der Sie gehören. Reden Sie bitte mit Gott darüber. Bitten Sie ihn, Ihnen zu zeigen, wo Ihr Platz ist. Dass er Ihnen hilft, Schritte in der Mitarbeit zu tun. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Das ist der erste Punkt, auf den unser Gotteswort uns heute Morgen hinweist, dass unser Gotteswort uns heute mitgibt. Und der zweite, das Fundament für diese Mitarbeit ist gelegt, der gekreuzigte Jesus Christus. Vielleicht fragen Sie sich, ja, wie soll denn gebaut werden? Wie sieht das konkret aus? Was für ein Gebäude soll entstehen? Paulus entwirft hier und an anderer Stelle kein konkretes Gemeindemodell. Er sagt nicht, so und so muss Gemeinde Gottes konkret aussehen. Paulus war immer sehr flexibel und ging auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Gemeinden ein. Wenn wir zum Beispiel den ersten Korintherbrief mit dem Philipperbrief vergleichen, dann stellen wir fest, in Philippi, da gab es schon so etwas wie Ämter. Paulus spricht Diakone und Bischöfe an. In Korinth dagegen, da gab es keine festen Ämter. Die Verantwortung lag bei der Gemeindeversammlung. Zur selben Zeit ganz unterschiedliche Gemeindestrukturen. So ist das auch heute. Es gibt kein bestimmtes Modell von Gemeinde, das geistlich vielversprechender wäre als das andere und das wir darum in unserer Gemeinde verwirklichen müssten. Es hilft uns auch nicht, einfach ein erfolgreiches Gemeindekonzept zu kopieren. Natürlich können wir von anderen Gemeinden lernen, uns anschauen, was anderswo funktioniert und dann prüfen, ob wir davon etwas in unsere Gemeindearbeit integrieren könnten. Ich glaube, es geht auch nicht darum, einfach ein biblisches Gemeindemodell 1:1 in unsere heutige Zeit zu übertragen. Manchmal schwebt einem ja das Ideal der Urgemeinde in Jerusalem vor. Doch wir können ja nicht einfach so leben wie die Christen damals in Jerusalem. Und die Frage ist, ist das überhaupt das Ziel? Unsere Lebensverhältnisse, unsere Rahmenbedingungen sind ganz anders als die damals. Und die erste Gemeinde, sie war wahrlich keine Idealgemeinde. Und doch lehrt uns Gottes Wort Grundlagen und Prinzipien für die Gemeindearbeit. Kennzeichen der Gemeinde Jesu, die bleibend wichtig sind. An dieser Stelle, da hilft uns unser Gotteswort heute Morgen weiter. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, schreibt der Apostel, habe ich den Grund gelegt. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Bei aller Freiheit, wie Gemeinde Jesu konkret gestaltet wird, sie hat ein klares Fundament, Jesus Christus. Zu der Zeit, als Paulus diese Zeilen schrieb, da war den Juden noch gut bekannt, was dem König Herodes passiert war, als er wenige Jahrzehnte zuvor den Tempel in Jerusalem neu gebaut und umgebaut hatte. Herodes und seine Architekten hatten die alten Fundamente aus der Zeit, nach der Rückkehr aus dem persischen Exil, aus dem babylonischen Exil, ignoriert. Und ihr monumentales Bauwerk auf neu gegrabenen Fundamenten errichten wollen. Doch diese Fundamente, diese neuen Fundamente, konnten die gewaltige Last der Tempelanlage nicht tragen. Sie sanken ein. Das Bauwerk wurde instabil. Ohne stabile Grundmauern ist jedes Bauwerk einsturzgefährdet. Denn auf den Fundamenten, da baut alles andere auf. Paulus überträgt diese Erfahrung auf die Gemeinde. Auch für sie gibt es nur ein einziges tragfähiges Fundament, Jesus Christus. Und Jesus Christus ist für Paulus dabei, der gekreuzigte Jesus Christus. Das Fundament seiner Gemeinde hat Jesus am Kreuz gelegt, als er starb, damit wir leben. Das stellt Paulus gleich zu Beginn seines Briefes unmissverständlich klar. Christus, den Gekreuzigten, predigen wir. Diese Woche, als ich diese Predigt vorbereitete, da stand im Losungsbuch das Wort aus Kolosser 1. Einst standet ihr Gott fremd und feindlich gegenüber und habt das durch eure bösen Taten gezeigt. Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Christliche Gemeinde gründet auf dieser guten Nachricht und sie lebt von dieser guten Nachricht. Darauf und nicht nur einfach auf Jesu Leben bezieht sich unser Glaube. Und auf diese Stelle, an dieser Stelle hat unser Glaube seinen Bezugspunkt. Eine Predigt, die diese gute Nachricht von Jesus Christus und sein Kreuz nicht verkündigt, ist keine christliche Predigt. Eine Andacht, die mir Jesus einfach nur als Vorbild hinstellt oder moralische Regeln nahelegt. Sie wird ihr Ziel verfehlen, weil sie keine Kraft hat. Gesegnet sind wir darum nicht, wenn es uns gut geht, weil wir nicht krank sind oder Erfolg haben. Nein, gesegnet sind wir, weil Jesus Christus uns mit seinem Kreuzeszeichen versehen hat und nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann, nichts und niemand uns von ihm, dem Gekreuzigten, trennen kann. Die entscheidende Frage ist, prägt das unsere Gemeindearbeit, unsere Mitarbeit? Menschen müssen das bei uns hören und erleben, sodass sie froh und frei im Vertrauen auf Jesus Christus ihr Leben und ihr Leben meistern können. Das Fundament ist klar, Jesus Christus. Und auf diesem Fundament sollen wir als seine Mitarbeiter verantwortlich weiterbauen. Doch genau an dieser Stelle, da gab es jetzt in Korinth Probleme. Was war passiert? Paulus hatte auf seiner zweiten Missionsreise diese Gemeinde gegründet. Er hatte in Korinth missioniert. Dann war er weitergezogen. Apollos war gekommen und hatte weitergearbeitet. Und dieser Apollos, der muss ein begnadeter Rhetoriker gewesen sein, ein begnadeter Prediger. Er goss das junge Gemeindepflänzchen und leistete durch seine eindrucksvollen Predigten und Lehrdienste wertvolle Aufbauarbeit. Seine rhetorisch glänzende Verkündigung muss viele Christen in Korinth beeindruckt haben, zumal diese Christen es in dieser Weltstadt gewohnt waren, dass sie von rhetorisch brillanten Reden unterhalten wurden. Und diese Erfahrung, ja diese Erwartung, übertrugen sie jetzt auf ihre eigenen Verkündiger. Wenn alle nur so vorzüglich predigen würden wie dieser Apollos, wenn unsere Mitarbeiter so fit wären wie dieser Apollos, dann würde unsere Gemeinde wahrlich aufblühen. An dieser Stelle Da hakt der Apostel ein, da hakt Paulus ein mit seinem Vergleich von den verschiedenen Baumaterialien. Antiken Bauhandwerkern und Baumeistern damals stand ein großes Sortiment an Baumaterial zur Verfügung. Die einfachste Variante, Flechtwerk, an das man einfach Lehm klatschte. Etwas anspruchsvoller, Häuser mit einem Steinsockel und Stockwerken aus Fachwerk, mit Holz, das mit Flechtwerk und Lehm ausgeführt wurde. Weitere Baumaterialien, getrocknete oder gebrannte Ziegel, Verbundstoffe, die wir heute Beton nennen würden, Marmor oder auch Buntsteine, Quadersteine wie beim Tempel in Jerusalem oder Säulen waren das preisliche Nonplusultra. Aber auch farbige Fliesen und Mosaikböden mit Gold und Silber zeigten, dass der Besitzer oder eine Stadt sich etwas leisten konnten. Allerdings, auch damals gelang nicht jeder Bau. Ein Problem war natürlich die Statik. Und wenn ein Brand ausbrach, dann zeigte sich, wie ein Haus gebaut war. Dann zeigte sich, welches Haus solide gebaut war, auf gutem Grund, welches nicht. Das ist die Erfahrung, die Paulus aufgreift und jetzt auf die Gemeindearbeit und das Gericht Gottes überträgt. Und Paulus geht es jetzt nicht darum, wertvolle von wertlosen Baumaterialien zu unterscheiden, sondern Gemeindebauwerke, die im Endgericht Bestand haben, von solchen zu unterscheiden, die im Gericht Gottes keinen Bestand haben. Es gibt also Bauwerke, es gibt also Verkündiger, Lehrer und Mitarbeiter, deren Werk vernichtet wird. Paulus wendet sich mit seinem ernsten Satz an all die Christen in Korinth, die meinten, schon jetzt über Wert und Unwert der Apostel und Lehrer und Mitarbeiter urteilen zu können und die besonderen Wert auf Redekunst oder das Ansehen des Verkündigers legten. Ihnen gegenüber macht Paulus deutlich, Gemeinde wird nicht durch menschliche Möglichkeiten oder berühmte Verkündiger gebaut, sondern dadurch, dass der gekreuzigte Jesus Christus verkündigt wird. Die Frucht dieser Verkündigung wird Bestand haben. Was dagegen Rhetorik oder das Ansehen der Verkündiger bewirkten, das wird im Feuer des Gerichtes Gottes vergehen. Nicht, dass wir Paulus falsch verstehen. Er redet nicht langweiligen Predigen oder langweiligen Veranstaltungen das Wort. Er selbst war ausgebildeter Rabbi. Seine Briefe zeigen, dass er wusste, wie man einen Brief oder eine Ansprache aufbaut. Und keine Frage, einer Predigt mit klaren Gedankengängen und einer schlüssigen Gliederung kann man besser zuhören als aneinandergereihten Sätzen. Natürlich können wir lernen, wie man eine Geschichte erzählt oder eine Andacht gestaltet. Und wir singen alle lieber mit Menschen, die ein Musikinstrument gelernt haben zu spielen und die geübt haben, so wie unseres heute Morgen. Der Heilige Geist gebraucht unsere menschlichen Möglichkeiten. Aber all das reicht nicht aus, um Gemeinde Jesu solide zu bauen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. All das kann Menschen anziehen. Das kann das Zuhören erleichtern. Doch das, worauf es ankommt, das kann allein Gott Menschen zum Glauben führen, Menschen aus der Macht der Sünde befreien, Menschen verändern. Das Problem in Korinth war, dass manche Christen mehr auf ihre eigenen Möglichkeiten setzten und dann auch noch zentrale Inhalte des Evangeliums verschwiegen. Sie meinten, es sei nicht zu vermitteln, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Und an diesem Punkt, genau an diesem Punkt, da widerspricht der Apostel Paulus. Geistlich gefährlich wird es immer dann, wenn wir mehr auf unsere menschlichen Möglichkeiten vertrauen, als auf Jesus Christus und seinen Geist. Wenn wir bestimmte Themen in den Hintergrund stellen oder auf sie verzichten, weil wir denken, das sei nicht zu vermitteln. Das Evangelium kommt nur dort bei den Menschen an, wo es von Jesus Christus spricht, dem gekreuzigten Jesus Christus, der am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat. Alles andere baut nur Luftgemeinden. Noch einmal etwas anders formuliert, der springende Punkt, auf den Paulus uns hinweist, ist, rechnen wir konkret und konsequent mit dem Wirken Gottes? Oder setzen wir letztlich, auch wenn wir es nie zugeben würden, auf unsere eigenen Möglichkeiten, auf eigene Fähigkeiten? Zu dem großen Evangelisten Spörtchen kam einmal ein Betrunkener und lallte ihm zu, Hallo Prediger, ich bin einer von deinen Bekehrten. Da antwortete ihm Spörtchen, ja, das ist wohl wahr, aber keiner von Gottes Bekehrten. Wer begriffen hat, dass allein der Heilige Geist den Glauben schenkt, der muss vor niemandem glänzen, der muss niemanden überreden, bedrängen oder gar emotional beeinflussen, sondern kann fröhlich und frei das Evangelium bezeugen, einladen und darauf vertrauen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommen wird. Und noch eine zweite wichtige Aussage steckt für mich in dem Vergleich von den Baumaterialien und dem Feuer. Paulus spricht hier von einem Lohn. Von welcher Art aber eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Gott wird am Tag des jüngsten Gerichts Mitarbeit belohnen und beurteilen. Vielleicht befremdet uns das jetzt als Bibelkenner. Haben wir nicht gesehen und gelernt, dass es nicht auf unser Tun ankommt? Dass wir Gott mit dem, was wir tun und lassen, nicht beeindrucken können? Gerade der Apostel Paulus wird doch nicht müde zu betonen, dass wir ohne Verdienst gerecht werden aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Römer 3, Vers 24, ein Kernsatz. Doch Paulus geht es in unserem Predigtext nicht um unser Heil. Der Apostel thematisiert hier nicht, wie wir gerettet werden. Der springende Punkt ist, machen wir aus unserem Leben in der Nachfolge Jesu etwas? Oder sind wir damit zufrieden, dass wir selbst ja gerettet sind? Lassen wir uns von Gott in die Mitarbeit an seiner Gemeinde und seiner Mission rufen? Hat das eine Priorität in unserem Leben? Oder ist anderes wichtiger? Nehme ich eine Aufgabe an, die Aufgabe an, für die mir Gott eine Gabe gegeben hat? Wenn wir einmal vor Gottes Gericht stehen, dann wird Gott unser Werk, das Ergebnis unserer Mitarbeit in seiner Gemeinde prüfen. Wird jemandes Werk bleiben, schreibt Paulus. Besteht jemandes Mitarbeit den Qualitätstest Gottes, so wird er Lohn empfangen. Und hier geht es jetzt nicht um irgendeinen außergewöhnlichen Einsatz, sondern darum, dass wir das tun, was uns an Möglichkeiten und Gaben gegeben ist. Gott sieht es auch, wenn ich jahrelang einen Dienst fern der Öffentlichkeit tue. Gott sieht es, wenn jemand in Treue betet oder den Gemeinderaum putzt. Gott sieht es, wenn wir mit unseren Nachbarn und Arbeitskollegen über den Glauben reden. Gott sieht es, was wir einbringen. Und er wird es belohnen. Worin dieser Lohn besteht, erklärt Paulus in unserem Predigttext nicht. Nicht der Lohn soll uns zur Mitarbeit motivieren, sondern Gottes Ruf, die Dankbarkeit ihm gegenüber, dass Gott durch uns geehrt wird. Aber wenn wir in die Briefe des Paulus insgesamt reinschauen, dann entdecken wir, dass er im ersten Thessalonicher Brief andeutet, dass er an etwas denkt, das auch in der Ewigkeit noch sichtbar sein wird. In 1. Thessalonicher 2, Vers 19 spricht er davon, dass die Gemeindeglieder in Thessalonich, die er zum Glauben führen durfte, so etwas wie sein Ruhmeskranz sein werden. So sehr dieser Lohn nicht unsere Mitarbeit motivieren sollte, ohne diesen Lohn fehlt uns etwas. Auch das macht Paulus hier sehr deutlich. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch das Feuer hindurch. Fehlender Lohn ist also nicht bloß kein bloßer Schönheitsfehler. Nein, wer ohne Lohn ist, der steht in der Ewigkeit etwas nackt und bloß da. Ebenso wie jemand, der sich gerade noch aus einem brennenden Haus retten konnte. Unser Predigttext heute Morgen, er hat ermutigende, aber auch ernste Züge. Gott ruft uns in die Mitarbeit an seiner Mission. Jesus Christus ist die Grundlage unseres Lebens und aller Gemeindearbeit, seiner Kirche, er der Gekreuzigte. Gott traut uns viel zu. Er will und kann uns gebrauchen. Er sieht unsere Mitarbeit, auch das, was andere nicht sehen. Er fragt uns aber auch, ob wir das einsetzen, was er an Möglichkeiten in unser Leben hineingelegt hat. Und erinnert uns daran, bei all dem geht es nicht um das, was wir können, sondern was er wirkt. All unsere menschlichen Möglichkeiten sind Hilfsmittel, die der Heilige Geist gebraucht. So baut er mit uns und durch uns seine Gemeinde. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.